gibt ja viele Good Dads, die dann halt am Wochenende mal eine halbe Stunde am Spielplatz aufpassen. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Und dann gibt es natürlich, und das werden ja Gott sei Dank auch immer mehr, die echten Väter, die also all in gehen. Also
die auch mal
nicht nur Windel wechseln, sondern die Fläschchen geben, die anziehen, ausziehen, die Kinder in die Badewanne packen, ihnen jeden Abend zwei gute Nachtgeschichten vorlesen, trösten, wenn sie traurig sind.
Es ist wieder soweit. Zeit Neid geht in eine neue Folge. Und heute spreche ich mal mit einem Mann. Meine Kollegin Anna hat ja letztes Mal gesagt, ich soll doch auch mal wieder ein bisschen mehr Männer zu Wort kommen lassen. Ja, wie die das so mit ihrem Zeitmanagement machen und was wir vielleicht auch von der anderen Seite mal lernen können. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich Florian Weiß heute bei mir habe vom ZDF, bekannt als TV-Moderator, aber auch DJ, Speaker und Triathlet. Also ein volles Leben auch bei ihm. Hallo Florian.
Hallo liebe Miriam. Schön, dass ich Gast sein darf. Männer sind ja nicht so oft bei dir. Ich werde unsere Spezies würdig vertreten.
Ja, hoffentlich. Obwohl ich ja schon auch ein paar Männer in der Runde so habe. Aber ja, witzigerweise stimmt. Wird das offensichtlich nicht so stark wahrgenommen wie die Frauenstimme, was ich ja natürlich genau richtig finde.
Ja, absolut. Und zumal ja Frauen in der Regel, gerade Mütter, viel besser organisiert sind. Männer lernen als Väter dazu. Also ich habe auch die letzten 3 Jahre, wir haben jetzt ja 2 Kinder, die ältere ist 3 oder gerade 3 geworden, die jüngere ist 1,5. Da lernst du als Vater, wenn du echt Vater bist. Ja, also es gibt ja viele Good Dads, die dann halt am Wochenende mal eine halbe Stunde am Spielplatz aufpassen. Ich überspitze es jetzt ein bisschen und dann gibt es natürlich, und das werden ja Gott sei Dank auch immer mehr, die echten Väter, die also all in gehen.
Also auch
ich rede jetzt nicht nur Windel wechseln, sondern die Fläschchen geben, die anziehen, ausziehen, die Kinder in die Badewanne packen, ihnen jeden Abend 2 gute Nachtgeschichten vorlesen, trösten, wenn sie traurig sind, mit ihnen lernen, mit ihnen Sandburgen buddeln. Wir waren jetzt erst vor kurzem im Urlaub in Ägypten, 2 Wochen, so ganz schnell gebucht, all-inclusive Kinderhotel und so. Und da war ich wirklich begeistert, wie viel Männer ich da gesehen habe, die wirklich Männer sind. Mhm. Also gestandene Männer.
Kerle.
Richtige Kerle, die auch sich hinstellen und auch mal eine Ansage machen. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist so das Bild vom Mann, die Richtung, die man so, glaube ich, wo man sagen würde, so muss es eigentlich sein, die aber gleichzeitig sehr einfühlsam mit ihren Kindern umgegangen sind. Und da habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt und dachte, du bist auf dem richtigen Weg.
Guck mal, wie schön. Wir sind ja mittendrin in der Diskussion. Das ist sehr lustig, weil ich habe gerade mit meiner Kollegin vom WDR, Anne Wilmes, aufgezeichnet und die Folge gibt es auch online. Das ist die vor unserer Folge sozusagen. Und das fand ich nämlich ganz spannend, weil sie nämlich gesagt hat, und die Beobachtung mache ich schon auch, ist jetzt überspitzt vielleicht auch dargestellt, aber so formuliert man es ja dann auch mal, wenn es so wahrgenommen wird, dass bei Männern das ganz oft so ist, wenn Papa da mit der Tochter mal irgendwie in den Supermarkt fährt und einen Muffin kauft, dann ist immer so, ach guck mal, wie süß der Papa und die Kleinen, kriegt sie noch einen Muffin. Und wenn das halt Mütter machen, dann ist es oft so, was, guck mal, die kauft jetzt der Kleinen schon wieder so ein Zuckerzeug und so ein Muffin, könnte ja auch irgendwie ein Vollkornbrötchen sein. Also das finde ich ganz lustig, dass du sozusagen das Gegenbeispiel bist.
Ja, ich kaufe keinen Mist. Ich erkläre es ihnen dann auch. Die ganz Kleine checkt das noch nicht so richtig. Die nimmt das, was man in die Hand gibt. Sie hat Vorlieben bei den gesunden Keksen. Meine Frau backt wahnsinnig viel selber und ich inzwischen auch, weil wir haben einen Thermomix seit ein paar Wochen. Mich lange gewehrt, aber inzwischen sehe ich dann doch die vielen Vorteile, weil es schmeckt einfach immer oder fast immer. Und gerade schnell, beim Backen. Ne? Ja, es geht schnell und du kannst nebenher andere Sachen machen, weil das Gerät dich ja quasi blind durchführt. Du musst ja dich null konzentrieren. Du musst einfach nur stoisch das machen, was da draufsteht. Und deshalb habe ich selbst
an dieser Stelle müssen wir natürlich sagen, es gibt ja auch noch andere Geräte, die das können.
Selbstverständlich. Es gibt ja noch das von Bosch, glaube ich. Keine Ahnung. Es gibt noch andere, aber ich habe ihn auch gebraucht gekauft. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat mir gerade ein ganz neues Universum eröffnet.
Guck mal, also du bist richtig auch Hausmann. Also ihr seid komplett gleich aufgestellt.
Ja, in den Sendungswochen ist meine Frau mehr für den Haushalt und die Kinder da als ich. Das geht nicht anders. In den Nicht-Sendungswochen würde ich sagen, ist es weitestgehend 50-50. Also ich Bei uns ist so, ich habe jetzt eine Sendungswoche gerade. Da ist der Ablauf so, ich komme nach der Sendungskonferenz am späten Vormittag nach Hause.
Also in der Regel so zwischen volle Kanne, ne?
Genau, volle Kanne ZDF. Ich komme so zwischen 12 und 13 Uhr in der Regel nach Hause. Heute bin ich früher nach Hause wegen dem Podcast mit dir und hole dann die Kinder um 13.30 Uhr aus der Kita ab und mache dann so anderthalb bis zwei Stunden mit den Kindern und dann schreibe ich am Nachmittag die Sendung für den nächsten Tag und dann teilen wir uns immer abends auf. Die Caro bringt die Kleine ins Bett und geht mit ihr hoch und ich kümmere mich um die Ältere. Und in Sendungswochen ist, muss man schon sagen, ist meine Frau diejenige, die 70, 80% wuppt. Was Kinder und Haushalt angeht, in Nicht-Sendungswochen würde ich sagen, versuchen wir schon auf Hälfte, Hälfte zu kommen. Es gibt Dinge, die sie lieber macht, die ich ungerne mache und andersrum. Also ich bin zum Beispiel, klar, es gibt Abende, wo ich von der Küche genervt bin, aber ich kann mit Küche aufräumen und so, damit habe ich jetzt nicht so ein Problem. Ich finde es auch ganz schön, was zu machen als Journalist, wo man ein direktes Ergebnis hat. Das haben wir in unserem Beruf nicht. Bei der gemachten Küche siehst du das. Es ist für mich ein befriedigender Anblick. Und Caro ist jemand, die saugt zum Beispiel wahnsinnig gerne. Das mache ich auch, wenn es sein muss, aber sie ist da mehr hinterher als ich. Mhm. Mein Gott, und dann ist es, ich hatte ja, eine der führenden deutschen Frauenrechtlerinnen und Pädagoginnen mal in der Sendung, die hat gesagt, eigentlich muss alles immer gleichberechtigt sein. Das halte ich persönlich jetzt für, was, wenn es ums Thema Effizienz geht, also um Zeitmanagement, für einen absoluten Irrsinn. Weil warum soll ein Mann sich wochenlang ins Backen reinarbeiten, während seine Frau sich parallel ins Rasenmähen reinarbeitet. Am Ende schmeckt's
noch nicht mal.
Am Ende ist der Rasen, sieht der Rasen aus wie einmal eine Wildschweinrotte durch und der Kuchen, den man für die Kita gemacht hat, schmeckt auch scheiße. Also davon halte ich persönlich jetzt nichts. Ich heißt jetzt nicht, dass Frauen grundsätzlich diejenigen sind, die Kuchen backen müssen. Das kann ich inzwischen auch. Ich habe meinen Geburtstagskuchen für den Sender, habe ich auch selber gemacht, zum ersten Mal. Dank des neuen Haushaltshilfegerätes. Aber ich halte es persönlich für totalen.
Was gab's für Kuchen, Florian? Was ist denn
das? Ja, es war ein ganz einfach Gugelhupf, weil das war mein Lieblingskuchen von meiner Mama als Kind.
Guck mal.
Er ist lange nicht so gut geworden wie der von meiner Mama. Aber er ist halt auch, ich habe ihn vegan gemacht, deshalb schmeckt er halt anders. Mir schmeckt er aber objektiv gesehen. Also bei veganen Süßspeisen kann man durchaus.
Ist er Veganer?
So zu 98%. Wir kaufen ab und zu Eier. Die Kinder haben Käse entdeckt. Das finden sie gut. Also kaufen wir ihnen Käse. Unsere Ältere hat jetzt auch mal ein Würstchen, ein echtes Würstchen probiert. Fand sie Gott sei Dank nicht so lecker. Aber wenn sich das ändert, dann ist es so. Mhm. Also ich würde es meinem Kind keinen Schnitzel verbieten, wenn es um jeden Preis einen Schnitzel essen will. Und wenn sie alt genug ist, werde ich ihr erklären, was notwendig ist, dass es zu diesem Schnitzel auf dem Teller kommt. Das werde ich ihr auch zeigen. Und wenn sie dann immer noch Schnitzel essen will, dann mache ich ihr auch einen Schnitzel. Mhm. Also da sind wir ein offener Haushalt. Aber nochmal, was das Thema in Effizienz angeht. Jeder sollte das machen, was er gut und schnell erledigen kann und dem anderen in dem Fall nicht den Vorwurf machen, dass er das doch bitteschön auch erledigen sollte. Und wenn sich das ungefähr zeitlich die Waage hält, ist natürlich der Vergleich mit Backen und Rasenmähen hinkt ein bisschen, weil Rasenmähen muss ich im Sommer nur alle zwei Wochen und im Winter gar nicht.
Ich weiß schon, was du meinst und ich bin da absolut bei dir. Also ich finde auch, Frauen sollen sichtbar sein und sind es ja auch immer mehr in der Gesellschaft und das finde ich auch gut. Ich bin auch für Gleichberechtigung, aber ich bin genau bei dir. Alle müssen aber für sich selber auch entscheiden, was mache ich auch unterm Strich gerne und gut. Und da gibt's das eine, das fällt mir leicht, das mache ich mal eben. Mein Gott, dann mache ich es halt auch immer jeden Tag, bevor ein anderer sich da einarbeitet und irgendwie sagt, puh, und was muss ich jetzt nochmal genau beachten? Und so, da denke ich immer, lass es mich machen, ich kann das, ich weiß das, ich mache das mal eben schnell so nebenbei. Und dafür gibt es dann vielleicht irgendwie Dinge, die mein Mann oder halt eben deine Frau dann einfach gerne und besser und schneller erledigen. Und so sollte sich das ja auch die Waage halten. Wenn die Waage eben ins Ungleichgewicht kommt, dann ist es ein bisschen unfair, aber solange beide irgendwie das Gefühl haben, Mensch, wir sind da gut aufgestellt, dann ist das ja schon mal viel wert. Also wir sind schon mittendrin, du zweifacher Papa von kleinen Kindern, da ist natürlich eine Menge los, wie wir jetzt auch gehört haben. Aber wir sprechen mal auch über deine Sendung, also Volle Kanne kennen wir alle, ist ja ein alteingesessene, sage ich mal, Sendung, also Themen.
Wir sind Dinosaurier.
diese Dinosaurier.
Wir sind TV-Dinosaurier mit fast über 25 Jahren.
Es gibt ja nicht mehr viele Dinosaurier und es werden immer weniger, wie man bei RTL sieht, was da so dann bröckelt. Aber toi, 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 wir klopfen mal auf Holz. Der Dinosaurier-volle Kanne wird hoffentlich noch ganz lange weiter bestehen. Toller Mix aus Alltag, Gesundheit, Gesellschaft, Service. Im Prinzip ja auch das, was ich immer bei Hier und Heute auch so gerne moderiere. Das deckt ja auch wirklich alles ab mit spannenden Talkgästen und ein Rundum-Portfolio. Wie sehen denn da deine Einsätze aus? Also du hast jetzt gesagt, du bist so gegen 12, 13 Uhr dann zu Hause, also hast dann Feierabend. Wann fängst du denn an?
Also ich bin in der Regel zwischen 7:30 und 8 im Sender. Kurz umziehen, dann Maske, dann Probe um 7:45, Sendungsbeginn kurz nach 9. Komme um 10:30 raus, sende Kritik um 10:45, die dauert so eine halbe Stunde, manchmal auch ein bisschen länger. Dann fahre ich entweder mit dem Auto oder auch inzwischen, weil ich ja Triathlon mache und irgendwie das Training unterbringen will, mit dem Fahrrad. Das sind 25 Kilometer. Ich wohne ja außerhalb von Düsseldorf. Im Bergischen fahre ich dann nach Hause. Mache dann die Kinder in der Regel 2 Stunden, um meine Frau zu entlasten. Jetzt inzwischen sind beide in der Kita, aber trotzdem, sie kocht, macht die Küche morgens nach dem Frühstücken und so. Guck dann, dass ich die Kinder 2 Stunden nehme und fange dann zwischen 15:30 und 16 Uhr in der Regel mit der Vorbereitung der Sendung für den nächsten Tag an. Mhm. Das heißt, ich habe so ungefähr 130 Sendungen volle Kanne im Jahr, mache dann so wie du wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Veranstaltung, mache meinen Sport und damit ist der Tag rum, aufs Jahr verteilt auch gesehen im Schnitt.
Naja, also dein Sport, das klingt ja jetzt auch so, ich mache das mal alles irgendwie so ganz easy peasy nebenbei. Du hast dir ja schon was ausgesucht, was auch sehr zeitintensiv ist.
Ja, also nicht nur, dass ich Triathlon mache, sondern ich mache auch noch Langdistanz-Triathlon. Also ich habe mich auf die Langdistanz, auf die Ironman-Distanz fokussiert. Damals war es natürlich geil.
Ich habe mehrfach auch einen Triathlon, einen Ironman abgeschlossen.
Ja, 5 inzwischen.
Wahnsinn.
Jetzt im Mai kommt Nummer 6. Ja, auf Hawaii trainiere ich gerade. Also auf Hawaii musst du dich ja qualifizieren. Da musst du unter den besten 5 oder 6 deiner Altersklasse ankommen im Ziel. Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel insgesamt in einer Altersklasse starten. Dementsprechend werden Slots für die Weltmeisterschaft vergeben. Aber du musst schon zu den oberen Prozent gehören in deiner Altersklasse. Ich starte jetzt in Lanzarote. Ende Mai, das ist ein sehr herausforderndes Rennen, für mich gut, weil ich ja nicht sehr viel wiege. Ich habe nur, also mein Wettkampfgewicht kurz vor so einem Wettkampf ist irgendwo bei 63 Kilo. Ich war schon immer relativ dünn. Ach, krass, ich habe schon immer relativ wenig angesetzt.
Das ist ja nichts, hör mal.
Und Lanzarote ist sehr bergig. 2.500 Höhenmeter auf dem Rad und da hast du natürlich als leichter Person Vorteile. Allerdings werden die auch wieder ausradiert, diese Vorteile, wenn du einen Tag auf Lanzarote erwischst, wo der Wind stark ist. Da wiederum pflügen natürlich Leute mit 70 oder 80 Kilo auf der Geraden durch, während ich mich Mühe habe, mich auf dem Rad zu halten bei starken Böen. Lanzarote ist halt so eine Strecke, da ist es auch gut, wenn man schon ein bisschen Langdistanzerfahrung hat, weil bei allen Ironmans und Langdistanzen, es gibt ja auch eine ganz spektakuläre in Rot, die Challenge Rot, die heißt halt nur anders, ist aber die gleichen Strecken, Längen, es gilt halt, Erfahrung hat halt oft den Vorteil, dass du weißt, dass du dich von dieser Renneuphorie am Tag des Wettkampfes, gerade auf dem Fahrrad, wenn du beim Schwimmen fertig bist, nicht zu sehr anstecken lassen darfst, weil so ein Ironman wird bei der Marathonstrecke am Ende entschieden. Wer da noch Körner hat.
Ironman für alle, die jetzt nochmal irgendwie denken, wie war das nochmal? Also was muss man da alles leisten? Was Unmenschliches?
Also du startest immer mit Schwimmen. Das sind 3,8 Kilometer, entweder in Seen oder in dem Fall jetzt im Atlantik. Dann gehst du auf eine Radstrecke von 180 Kilometer. Das können 3, 4, 5 Kilometer mehr oder weniger sein. Da gibt's eine gewisse Kulanz, weil die Strecken natürlich nicht immer auf den Kilometer genau planbar sind vom Veranstalter. Und am Ende läufst du einen vollen Marathon, also 42,2 Kilometer.
Wahnsinn.
Und je nach Strecke dauert's länger oder geht schneller. Strecken wie Rot sind relativ schnell. Strecken wie Lanzarote sind eher langsam.
Mhm. Und wie kommt es dazu, bist du nicht ausgelastet genug in deinem Leben?
Ja, als Kind wäre ich.
Extreme brauchst du.
Weiß ich nicht. Also als Kind wäre ich garantiert ADHS-Kind gewesen, 100%. Es gab damals noch nicht die Diagnose in den frühen 80ern. Bin ich auch ganz froh drum, weil meine Eltern so schulmedizinhörig waren, die hatten mir mit Sicherheit Tabletten verabreicht. Okay. Und also es gibt ja
aber
heute
halt
ganz
auch
andere.
Aber Sport in Kompensation. Ja.
Also ich war als Kind auf dem Weg zum Tennisprofi. Ich hab 7 bis 8 Stunden auf dem Tennisplatz verbracht in den warmen Monaten.
Wow.
Hat aber nicht ganz gereicht. Dann kam die Pubertät, dann wurden andere Sachen wichtiger. DJing, Mädchen, die erste Freundin, dann Radio, dann der Job. Und dann habe ich tatsächlich 20 Jahre nichts gemacht, gar nichts. Also bis auf mit Kumpels ab und zu 10 Minuten auf dem Bolzplatz eine Cola-Dose von links nach rechts getreten, während wir ein Bier getrunken haben. Also es war quasi Zero.
Gar nicht.
Zero. Und dann Ende 30, ich glaube es war kurz vor meinem 38. oder 39. Geburtstag, das ist auf jeden Fall schon gut 10 Jahre her, habe ich irgendwie nach dem dritten Glas Rotwein gegenüber meinen Freunden eine riesen Schnauze riskiert und habe gesagt, nächstes Jahr, ich habe ja im Dezember Geburtstag, das heißt immer kurz vor Weihnachten und Jahreswechsel und man nimmt sich immer was vor fürs nächste Jahr und da habe ich halt eine große Schnauze riskiert und habe gesagt, nächstes Jahr wird alles anders, nächstes Jahr wird wieder Sport gemacht, nächstes Jahr laufe ich einen Marathon. Weil ich wusste, keiner von meinen Buddies ist bis dato einen Marathon gelaufen. Und Marathons, das ist ja so ein Männer-Midlife-Crisis-Ding. Ja? Also ja, Männer nehmen sich, entweder sie kaufen, sie legen sich eine 20 Jahre jüngere Frau zu. Wenn man das, also ich sage es jetzt sehr überspitzt, das ist natürlich sehr boshaft, weil man legt sich keine Frau zu, das weißt du so wie ich, aber du ich weißt doch, was ich raus will. Oder sie kaufen sich ein Motorrad oder sie stürzen sich, weiß ich nicht, so wie ich jetzt in dem Fall, in so ein Sportprojekt. Und dann haben mir meine Freunde tatsächlich 2 Wochen später zu meinem Geburtstag die Anmeldung zum München-Marathon geschenkt. Damals habe ich in München gelebt. Und auch gleich einen Trainer dazu.
Das ist aber nett von deinen Freunden.
Ja, ne, wundervoll. Und dann kam ich aus der Nummer natürlich nicht mehr raus. Weil wenn du schon eine Fresse riskierst, dann musst du es auch durchziehen, finde ich. Und das habe ich dann gemacht und habe also nach den ersten Laufeinheiten festgestellt, also wie man denkt ja immer, wenn man dünn ist, ist man automatisch sportlich. Die Wahrheit ist eine andere. Es ist egal, ob du ein paar Pfund mehr oder weniger drauf hast. Ich habe relativ schnell festgestellt, Alter, du hast 20 Jahre nichts gemacht und das rächt sich gerade.
Mhm.
Und ich habe, also um das zu verdeutlichen, du bist ja selber Läuferin. Ich bin 5 Kilometer gelaufen und ich dachte, ich muss schon mindestens 10 oder 15 gelaufen sein, so wie es mir ging. Ich habe eine 6,40er Pace auf der Uhr gehabt, also ein Desaster. Im Grunde genommen für einen halbwegs dünnen Typen wie mich.
Ja,
aber also Moment, nach drei Kilometern.
Okay.
Nach 3 Kilometern.
Aber gut, nach 20 Jahren nichts gemacht, ist doch 6,40 echt okay. Also
ja, wie auch immer.
Saß da wirklich das was. Aber gut, okay,
also,
das ist doch so unter den Laufbuddies hier von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich offenbare jetzt, also wenn ich so gut im Flow bin, dann laufe ich so um die, also im Durchschnitt 6 Minuten pro Kilometer. Also 6,40 finde ich dann auch kein Desaster. Aber
ich habe einfach von mir selber mehr erwartet, deutlich mehr.
Du hast sozusagen selber unter Druck gesetzt. Okay, verstehe.
Ja, ich dachte, ich laufe los und laufe da mal gleich mindestens einen 6er-Schnitt auf 10 Kilometer. Die Wahrheit war, mir hing die Lunge halb aus dem Mund raus, schon nach 3 Kilometern. Und ich dachte, wie soll, das war Anfang Januar, der Marathon in München ist immer im Oktober. Ich habe mich gefragt, wie soll das was werden?
Und hat es geklappt, Florian? Oder hast du vorher aufgegeben?
Nein, ich habe es durchgezogen und ich habe dann, also nach 3 harten Monaten, wo ich mich reingefunden habe, und der Trainer hat mir dann natürlich lange, lange Läufe verordnet in langsamem Tempo. Und das ist für jemanden, der lange Zeit keinen Sport mehr gemacht hat und eigentlich immer gerne in Gesellschaft ist, erstmal die Hölle. Weil du bist ja jeden zweiten oder dritten Tag mindestens 1 Stunde, 2, manchmal auch 3, alleine unterwegs bei jedem Wetter.
Und ich finde es so schön.
Das finde ich heute auch. Aber das war damals noch nicht so.
Ja, das verstehe ich.
Ich habe mir vorgenommen, den in knapp unter 4 Stunden zu laufen. Das habe ich gerade so geschafft. 3,55 dann in München, wobei München eine dankbare, schnelle Strecke ist, muss man dazu wissen. Es hat nicht viele Höhenmeter. Du läufst fast alles auf Asphalt, nur ein paar Abschnitte auf Kopfsteinpflaster. und nichts auf Waldboden. Also es ist eine relativ schnelle, dankbare Strecke für einen schnellen Marathon.
Ja, aber trotzdem muss man ja einen Marathon erstmal hinkriegen. Also ich bin ja gerne Läuferin. Ich liebe die 10-Kilometer-Läufe irgendwie bei solchen Volksläufen. Ich laufe auch mal die 5 Kilometer, weil die zeitlich immer besser zum Familienleben am Wochenende passen. Ja, weil die 10 Kilometer, die sind immer relativ weit hinten. Die Kinderläufe sind immer sehr weit vorne und dann müssen immer alle auf mich noch mal ewig warten, wenn ich da meine 10 Kilometer laufen will. Deswegen laufe ich auch gerne mal 5. Dann sind wir nämlich alle weitestgehend zeitig fertig und haben trotzdem was gemacht, weil die Jungs, die laufen da tatsächlich auch ganz gerne mit. Und habe jetzt einmal im letzten Jahr einen Halbmarathon geschafft. Da war ich auch ganz happy. Düsseldorf bis Duisburg. Es war eine traumhafte Strecke am Rhein entlang. Das Wetter war unterirdisch, aber gut. Trotzdem ist so ein Marathon nicht auf meiner Agenda, weil ich einfach weiß, ich laufe, weil es mir Spaß macht und weil es mir ja auch so ein Ventil ist, um mal so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen, an der Natur zu sein. Ich gucke dann auch schon mal auf die Zeit, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, boah, aber die Zeit muss ich jetzt einhalten, sondern ich laufe einfach und habe da Spaß dran und habe gemerkt, boah, aber beim Marathon müsste man sich extrem darauf vorbereiten. Also wie ernährt man sich? Wie trainiert man? Wie schafft man diese 42 Kilometer? Und da bin ich dann raus, da muss ich mich zu sehr einschränken. Ich möchte am liebsten irgendwie Schuhe an und los und nicht so viel überlegen, wie ich das schaffe, sondern einfach machen. Und ich glaube, beim Marathon kriege ich das nicht so gut hin. Aber ich finde es mega, dass jemand sagt, ja, aber ich habe es jetzt einmal gemacht, hau ich doch hinten dran noch mal ein paar mehr und mach dann noch einen Triathlon und mach dann auch noch einen Ironman. Also ich meine, offensichtlich fällt es dir ja dann nicht ganz so schwer wie anderen, oder?
Ja, also es war tatsächlich so, ich bin in München nach diesem ersten Marathon ins Ziel gelaufen, am Ende meiner Kräfte, ich habe zwischendurch auch Sternchen gesehen und habe zu meinen Freunden, die da gewartet haben im Ziel und mich empfangen haben, gesagt, ich mache diese Scheiße nie wieder. Ich habe es jetzt abgehakt, ich bin Marathon gelaufen, aber das war's jetzt. Habe die Laufschuhe in den Keller gepackt, sie waren erstmal nicht mehr gesehen.
Aber
dann kam ungefähr ein halbes Jahr später der Anruf bzw. eine WhatsApp von einem guten Freund, der zu dem Zeitpunkt gerade seinen Job in New York gekündigt hatte. Der hat für einen großen Sportvermarkter gearbeitet und uns offerierte: Jungs, ich bin gerade zurück in München. Wir könnten zu viert den New York Marathon laufen im November. Ich habe 4 Startplätze bekommen. Weiß man als Marathonläufer, das ist in New York, das ist ein Highlight und man kriegt auch nichts. Das ist eine Lotterie. Man muss sich dafür einen Startplatz bewerben. Mhm. Und da haben wir gedacht, komm, also machen wir eine Woche in New York mit 4 Jungs zusammen, dann nimmst du das noch mit. Da habe ich mich auch nur marginal darauf vorbereitet, weil es mir eigentlich egal war, in welcher Zeit ich da ankomme. New York ist relativ anspruchsvoll, weil du diese Brücken hoch und runter joggen musst. Mhm. Das heißt, es geht ganz schön auf die Oberschenkel und in den Hintern rein. Nach 20 Kilometern wird es da echt haarig. Und dann ist halt, im November ist es halt eiskalt dort. Ja. Hast meistens klaren Himmel, aber es ist kalt. Aber es ist halt New York.
Schon die Schneesturm,
gab's auch schon, ja.
Situationen haben, ne?
Also ich bin ihn zweimal gelaufen, einmal bei Schneesturm und Sprühregen und einmal bei strahlendem Wetter. Und der erste war bei strahlendem Wetter, es war wirklich ein Traum. Und ich kam dann da zurück und war nicht wirklich zufrieden mit meiner Zeit. Das ist ja so ein Männerding. Zeit ist Männerding, ja. Und auch Vorbereitung und Equipment und welchen Laufschuh und welche Pulsuhr.
Naja,
so.
Ich kenne auch einige Frauen, die sich da sehr unter Druck setzen und sagen, oh Gott, ich war ja...
Ich auch. Gerade bei den Triathletinnen, ja. Aber gerade bei den Anfängern sind Männer da sehr viel schneller technikaffin. Habe ich jetzt die Erfahrung gemacht als Frauen. Und wenn Frauen dann mehr einsteigen, dann überholen sie Männer nicht selten rechts, was das Thema angeht. Aber damals war es halt so, ich war nicht so wirklich zufrieden, aber glücklich und angefixt. Nach diesem Lauf und hatte gleichzeitig ein Rückenproblem und dann habe ich mir gedacht, in die Muckebude gehst du jetzt nicht, weil ich hasse Fitnessstudios, ich mag die nicht, aus welchen Gründen auch immer, und da hat ein Kumpel gesagt, geh doch schwimmen, ist super für den Rücken, super für jede Art von Muskel. Und dann habe ich mir also Schwimmstunden genommen, weil ich wollte ein bisschen kraulen lernen und so, und dann sagte der Trainer zu mir, der war selber Triathlet, also bist jetzt einen Marathon schon zweimal gelaufen, du stellst dich jetzt gar nicht doof an beim Schwimmen. Kraulen ist ja so ein Ding, das lernen Frauen sehr viel schneller als Männer, sie schon erwachsen sind, weil Koordination mehrerer Körperteile fällt Männern schwer.
Ich kenne ganz viele in meinem Freundeskreis an Männern, die sagen, ich kann nicht kraulen, wo ich immer denke, warum denn nicht?
Ich habe Männer gesehen, die schwimmen rückwärts beim Kraulen. Also die schaffen noch nicht mal die Vorwärtsbewegung. Frauen machen das intuitiv meistens ziemlich gut. Und es gibt nicht wenige Frauen, die Männer im Triathlon überholen. Die schnellste Schwimmerin der Welt im Langdistanz-Triathlon ist eine Frau, eine Lucy Charles Buckley, die überholt bei den Männern. Selbst die Profimänner manchmal, wenn sie 5 Minuten später erst ins Wasser gehen. Mhm. Aber egal, ich bin dann geschwommen und dann hatte ich ja diese 2 Marathons und dann dachte ich mir, ach komm, dann probierst du halt mal Triathlon aus und da war ich dann irgendwie ziemlich angefixt. Weil wenn du auf einem bestimmten Level schon mal bist, also wenn du wenn du so in so einem Flow bist, dass du mindestens 3 bis 4 Mal die Woche irgendwas machst, wenn du es so in deinem Leben integriert hast, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so schwierig, diesen Schritt bis hin zu sowas wie einem Triathlon zu gehen, weil da packst du dann nur noch ein bisschen drauf, du hast schon die Struktur in deinem Leben, ist schon verankert. Dann ist es so ein bisschen wie ein Job, den du gerne machst. Für mich ist es wie für dich, es ist wie Meditation. Ich bin oft stundenlang alleine und genieße es inzwischen total. Ich höre manchmal Podcasts oder Musik, manchmal aber auch gar nichts, sondern höre einfach nur, was um mich herum passiert. Ich habe halt gemerkt, welchen unfassbar gesundheitlichen Vorteil das mit sich bringt. Mhm. Gerade Triathlon durch das Radfahren und das Schwimmen. Beim Laufen, gerade wenn du auf Marathons trainierst, ist ja so, da kriegen Leute auch in unserem Alter halt irgendwann auch mal nicht selten Knieprobleme oder überhaupt Probleme. Ich hatte jetzt erst was wieder mit der Hüfte. Das kommt natürlich auch durch das ständige einseitige Belasten durchs Kinder rumtragen und so. Das kam dann noch dazu. Aber wenn du mal diese Struktur in deinem Leben hast.
Um die Kinder zu tragen.
Ja, aber es bringt schon auch muskuläre Probleme mit sich. Und ich habe immer mal wieder Nerv eingeklemmt und so, aber ich werde jetzt halt auch 50, ja, dieses Jahr im Dezember, also es ist jetzt auch nicht, du kommst da auch nicht, auch wenn du deinen Armband...
Du hast einen Runden vor dir, hast du was geplant? Hast du einen Runden vor dir?
Ich habe meinen 40. riesig gefeiert und ich habe immer noch nicht so, ich habe jetzt ja noch ein bisschen Zeit, aber irgendwas werde ich schon machen, vermute ich.
Cool.
Mein 40. war ein Kostümfest.
Gibt's noch ein Ziel dann mit 50? Also sagst du so und jetzt habe ich schon dies und das gemacht, aber jetzt möchte ich gerne noch, ich weiß es nicht. Ich meine, eigentlich hast du ja alles erreicht, muss man ja sagen.
Ach, ich weiß nicht. Ich habe mit 40 mit Triathlon angefangen oder mit 42, 43 mit dem Triathlon angefangen. Ich glaube, da kann man auch mit 50 oder Mitte 50 nochmal mit was ganz anderem anfangen. Also, was ich jetzt in Lanzarote versuche, ist eine Hawaii-Qualifikation, also eine Quali für die Ironman-Weltmeisterschaft. Es kommt ein bisschen darauf an, wie konsistent ich trainieren kann, weil mit kleinen Kindern in der Kita hast du halt oft das Problem, dass die dich mit irgendeiner Erkältung anstecken und dann fällst du beim Sport wieder 2 Wochen aus. Darf ich mir eigentlich jetzt in den nächsten 4 Monaten oder 5 noch bis zu diesem Triathlon nicht mehr erlauben. Ich muss jetzt gucken, dass ich gesund bleibe und die Einheiten, gerade die langen, intensiven Sachen gut untergebracht kommen, damit der Körper, der ganze Stoffwechsel sich auf diese Distanz einstellt. Das ist ja immer so, du machst so einen 9-Monats-Plan bei so einer Ironman-Vorbereitung und die wichtigsten, nicht die wichtigsten, aber entscheidende Monate sind die letzten 2 davor, weil da machst du diese wettkampfspezifischen Sachen und wenn du da halt ausfällst 2 Wochen, dann ist halt einfach doof. Ja, du wirst das Ding trotzdem irgendwie finishen, aber eine Hawaii-Quali wird dann eher nix, weil die Konkurrenz in meinem Alter ist sehr, sehr groß, gerade bei Männern.
Und wie lange bist du dann raus? Also wie viel Zeit nimmt das Ganze in Anspruch? Dann auch mit dem ganzen Drumherum nach Hawaii kommen, vor Ort, da wirst du ja wahrscheinlich auch nicht sofort wieder zurückfliegen. Von welchem Zeitraum sprechen wir da so?
Ich würde 3 Wochen einplanen. 2,5 bis 3 Wochen musst du einplanen. Also eine Woche vorher da sein, um dich ein bisschen an die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit zu gewöhnen. Dann der Wettkampf und dann noch mindestens mal eine Woche mit der Family ein bisschen relaxen. Ich würde es halt gerne schaffen, diese Hawaii-Quali, bevor unsere Ältere schulpflichtig ist. Also müsste ich es in den nächsten 4 Jahren hinkriegen. Ja, wenn ich, also das ist halt, du opferst sehr, sehr, sehr viel, wenn du eine Langdistanz trainierst, weil du, und es ist, also wenn wir jetzt, wir reden ja von Zeitmanagement.
Unterstützung der Familie, ne? Müssen
absolut, absolut. Und ich habe mit meiner Frau schon den Deal, und das ist auch absolut akzeptabel, nicht nur akzeptabel, sondern sie hat da mit jedem Satz recht. Das wollte ich vorher noch sagen. Klar teilen wir uns jetzt ganz gut auf, aber allein die Zeit kurz nach einer Geburt, da kannst du als Frau, also außer du hast das Geld und 2 Nannies, da bist du ja erstmal gebunden. Da bist du ja gar nicht in der Lage, irgendwie was nebenher noch auf die Beine zu stellen. Wie denn auch? Ich meine, ich habe das jetzt 2-mal erlebt bei meiner Frau. Das schlaucht und dann die Stillerei und so und diese kurzen Nächte, dieser Schlafdefizit, in dem du bist, das hast du ja als Mann alles nicht. Klar, ich hatte die, als wir ein 2. Kind bekommen haben, habe ich mir um die Ältere gekümmert und die hat zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht immer durchgeschlafen. Aber es ist eine ganz andere Nummer, wie wenn du als Mutter, die stillt, alle 2 Stunden, mindestens alle 2 Stunden nachts aufwachst. Das Kind schläft dann an der Brust wieder ein, aber du selber brauchst vielleicht eine halbe Stunde, bis du wieder in den Schlaf findest, wenn du wieder in den Schlaf findest. Und allein die gesundheitlichen Einschränkungen, die du da hast, dein Energiedefizit und so, da muss man als Mann einfach sagen, da sind wir fein raus. Ja, und
ja, ist ja das, schön, dass du es so zugibst. Also,
ich kann auch das, was meine Frau investiert hat, jetzt in dieser Zeit, wo die Kinder noch ganz klein waren, sowohl bei der ersten als jetzt auch bei der zweiten. Die zweite läuft jetzt seit ein paar Wochen, spielt jetzt auch mit ihrer Schwester viel. Also wir haben schon ab und zu jetzt mal Phasen, sind jetzt auch beide in der Kita. Aber alles, was davor kommt, ja, diese hochintensive Zeit, die kannst du, diese Schuld kann ich nicht mehr begleichen. Außer ich sage ab morgen, ich quittiere meinen Job und mache jetzt im Gegensatz, als Danke dafür, dass du die letzten 3 Jahre quasi dich geopfert hast, opfer ich jetzt alles und mache nur noch Kinder. Das würde bei uns finanziell nicht funktionieren, deshalb geht's nicht.
Ich glaube, das funktioniert bei ganz vielen Familien ja nicht finanziell. Nee, ne? Aber wenn du sagst, dass es sich die Waage hält, finde ich, ist ja einfach schon viel geholfen.
Jetzt hält sich die Waage.
Ja.
Und ja, genau. Wenn du natürlich so ein zeitintensives Hobby als Mann hast, oder auch als Frau, wie Langdistanz-Triathlon, ist es jetzt so, ich habe ja auch einen Trainer, das brauchst du. Du
aber
brauchst
deine jemanden, Frau macht das auch?
Nein, die macht es nicht. Hey. Die hat andere Hobbys, die lange nicht so zeitintensiv sind, aber deshalb ergänzt sich das ganz gut, weil, also ich versuche jetzt im Frühjahr, wenn es an diese langen Einheiten geht, lege ich die halt nur auf Tage, wo ich keine Sendung habe. Das heißt, wir bringen die Kinder morgens um 7:30, 8:15 in die Kita, dann mache ich diese lange Einheit und gucke, dass ich um 13:30 wieder parat stehe, um die Kinder abzuholen, damit meine Frau auch mal 6 Stunden am Stück kein Haushalt, keine Kinder macht. Weil ich mache dann auch das Essen. Ja, so. Aber jetzt zu glauben, in der Sendungswoche gehe ich mal mittags 3 Stunden Radfahren, vergiss es. Das geht nicht. Da würde sie mich zu Recht vor die Tür setzen. Ich kenne einige Langdistanz-Triathleten, die das gemacht haben, die haben alle keine Frau mehr.
Oh, guck mal. Ja, aber das ist ja ganz schön, wenn man da irgendwie miteinander spricht, sich einen Plan überlegt. Und ich meine, es kommt ja auch dem Partner oder der Partnerin immer zugute, wenn die andere Hälfte zufrieden ist und auch irgendwie ausgeglichen und glücklich. Ne? Also es ist ja so, ich finde es halt auch super, wir tauschen uns ja da auch immer aus bei uns zu Hause, dass man sagt, okay, am Wochenende möchte ich gerne irgendwie vorm Frühstück laufen gehen. Ich bringe dann schon Brötchen mit. Ne? Das ist schon irgendwie so, so eingespielt. Dann freuen sich alle. Wir frühstücken sowieso am Wochenende immer super spät. Also da ist jetzt auch kein Warten oder kein, jetzt muss man die Riesenrücksicht nehmen. Dafür geht mein Mann dann mal ins Fitnessstudio und ich bin zu Hause. Also wenn man das halt irgendwie, ne, man will ja auch, dass jeder so sein Ding macht und zufrieden und glücklich ist. Und wenn man das eben zeitlich so einplanen kann, dass es funktioniert, finde ich, ist das der Best Case. Ne? Weil was hat man davon, wenn einer immer sagt, ja, ich würde jetzt eigentlich schon ganz gerne mal joggen gehen, aber gut, es passt jetzt zeitlich gar nicht, morgen passt es auch nicht. Ja, okay, dann mach du erstmal dein Ding. Dann ist natürlich irgendwann vermutlich so ein Frust da, weil jeder, ob Frau oder Mann, ob Vater oder Mutter oder Single, jeder braucht ja für sich mal etwas Me-Time. Ja, also irgendwas, was man gerne macht, um einen Ausgleich zum Alltag zu haben. Und das finde ich super, super wichtig.
Und diese Me-Time muss auch echt die Me-Time sein, weil wir haben am Anfang den Fehler gemacht, das ist wichtig zu betonen, dass ich gesagt habe, du, ich bin jetzt mit den Kindern 4 Stunden im Zoo am Samstagvormittag. Dann kam ich also, ich bin um 10 los und kam um 14 Uhr zurück. Und habe gesagt, super, jetzt gehe ich mal 4 Stunden Fahrrad fahren. Dann hat meine Frau zu Recht gesagt, okay, diese 4 Stunden waren keine 4 Stunden Me-Time, sondern es waren eigentlich nur 2. Weil 1 Stunde habe ich die Küche aufgeräumt und noch 1 Stunde war ich mit Saugen, Wischen und Nachmittagsessen vorbereiten beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt ein Haushaltsgerät kaufen, dass ich mehr mich beim Kochen mit einbringe.
Kann ich nur empfehlen zum Beispiel. Ja,
wir haben so viele Stufen bei uns im Haus. Wir wären damit beschäftigt, den Saugroboter permanent anzuheben, um über die Stufen zu helfen.
Ach, oh ja, vielleicht gibt es das mittlerweile ja auch schon. Ich weiß es
nicht. Du meinst, welche die klettern können? Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber die Chinesen haben sowas bestimmt schon.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also ja, das stimmt. Das
man muss halt da ehrlich sein. Ja. Es muss, und der Haushalt fällt eben oft bei Frauen, habe ich jetzt bei meiner festgestellt, das machen die dann noch so nebenher. Und
das Nebenher dauert eben auch.
Das Nebenher dauert, ich sehe es ja selber, weil meistens ist es oder oft ist es bei uns inzwischen so, dass ich abends mich um die Küche kümmere und zu Caro sage, klar nervt sie mich, Mama, wenn du halt abends dann noch 5 Töpfe und 3 Pfannen und alles stapelt sich noch im Bazar und so. Aber wenn sie das auch macht, hat sie keine Me-Time. Erst wenn du das selber mal gemacht hast, checkst du auch als Typ heiliger Strohsack, es sieht gar nicht so wild aus. Die Küche sieht ja gar nicht so wild aus, aber du bist trotzdem 40 Minuten beschäftigt, bis es alles blitzeblank für den nächsten Morgen, weil das ist das, was keiner von uns will. Morgens aufstehen und Chaos in der Küche ist das Schlimmste.
Schrecklich. Ja. Also mein Mann sagt manchmal irgendwie abends, wenn wir beide so K.O. sind, sagt er, ach komm, dann lass doch jetzt mal was stehen, dann machen wir das beide morgen früh. Ich sage, nee, ich kann es nicht.
Ich kann es auch nicht. Wir beide sind so. Also ich bin jetzt, sie saugt ziemlich viel, weil sie halt auch sie verliert mehr Haare als ich. Ihre sind natürlich auch 10-mal so lang. Und sie hat ein tolles, langes, sehr, sehr dichtes und vor allem sehr, sehr voluminöses Haar und hat jetzt aber natürlich auch Hormone und Schwangerschaft und Stillzeit und so. Da, das ist ja krass, was bei Frauen da abgeht. Ja, da hast du plötzlich, ich war mir nicht so sicher, wer verliert bei uns so viel Haare. Es kann eigentlich nur meine Frau sein, weil so lang hat der Hund hat nicht so lange Haare. Und dann nervt sie das zu Recht und mich irgendwie dann natürlich auch, weil das dann überall rumhängt und so. Und dann deshalb, allein was die am Tag an Zeit investiert, um zu saugen, das ist halt auch immer eine halbe Stunde. Mhm. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, pass auf, wir schreiben das jetzt auf. Bis auf die Viertelstunde, genau. Ja, inzwischen hat sich's eingegroovt, wir müssen es nicht mehr aufschreiben, aber wir haben es ein paar Wochen aufgeschrieben und zwar bis auf die Viertelstunde genau. Was echte Me-Time war und was keine echte Me-Time war, weil Me-Time beginnt ja nicht, wenn die Kinder weg sind, sondern Me-Time beginnt, wenn die Kinder weg sind und der Haushalt halbwegs okay ist. Mhm. Dann beginnt die Me-Time. Dann beginnt die Badewanne, das Gucken einer Serie, das Lesen eines Buchs oder das, was man als Hobby sich wünscht, so überlegt zu machen.
Ja.
Genau. Und
großartig. Ja, weil ich meine, ich habe ja durch meine Podcast-Folgen auch wirklich viel gelernt, dass der Schlüssel auch so ein bisschen darin liegt, Dinge einfach mal konkret aufzuschreiben. Also in eurem Fall sich vielleicht einen Plan machen, damit jeder den Überblick hat, was hat denn der eine, was hat der andere gemacht und ist das irgendwie ungefähr ausgeglichen oder wo hakt es vielleicht noch oder wo kann man was optimieren? Es geht ja nicht immer darum, Minuten aufzurechnen. Es geht ja darum, dass man eben gemeinsam versucht, Dinge zu optimieren, damit jeder im Haus, der da lebt, glücklich ist.
Und absolut.
Aber es ist auch ganz viel Vorteil, wenn man Dinge aufschreibt, die einfach auch anstehen. Also wenn es jetzt sowas ist wie einkaufen und Wäsche machen und vielleicht noch den Steuerberater anrufen und keine Ahnung, die Versicherung noch kündigen, die man schon ein halbes Jahr vorher gekündigt haben wollte, dass man das wirklich alles minutiös aufschreibt, weil ich war am Anfang auch immer eine, die ich hatte das im Kopf gelassen, dachte, ja, denke ich schon dran, ja, okay, aber das funktioniert ja auch nur bis zum gewissen Alter, bis zum gewissen, ja, ich sag mal, zu so einer Lebenssituation, wo du nicht noch so viele andere Dinge im Kopf hast, wie gerade mit Kindern. Wann kommen die nach Hause? Was muss man denn noch machen? Ist noch Verein, Schule, Kita? Gibt es noch irgendwas, was ich organisieren muss? Das kommt ja alles im Laufe der Zeit dazu und dementsprechend ist ja die Festplatte voll. Also da muss man dann schon gucken, dass man Dinge einfach viel mehr aufschreibt und ich musste mich da auch sehr dran gewöhnen, weil das ist ja immer so, was man immer in sich als System funktionierenderweise hatte und dann irgendwie bröckelt, muss man sich ja wieder umkonditionieren. Und deswegen finde ich das wirklich super, dass ihr das mal aufgeschrieben habt, weil ich glaube, in diesem Aufschreiben liegt ganz viel Chance, also irgendwie Dinge wirklich schwarz auf weiß zu sehen, die man dann auch noch abarbeiten kann und hat den Kopf einfach vielleicht nochmal so einen Ticken leerer für andere Dinge.
Weil der Teufel im Detail steckt und der Zeitteufel vor allem. Und wenn du das schwarz auf weiß siehst, was da noch alles angefallen ist oder was demnächst noch alles anfällt, kannst du wirklich relativ genau feststellen, wie viel Zeit du dafür in Anspruch nimmst. Und der größte Unsicherheitsfaktor bei Eltern sind ja die Kinder. Weil bei Kindern weißt du nie, ob es heute genauso rund läuft wie gestern.
Gestern war zum Beispiel in NRW plötzlich Homeschooling.
So,
ich habe das noch nie gemacht. Also an dieser Stelle möchte ich bitte mal allen Eltern meinen ganz großen Respekt aussprechen, die in der Corona-Zeit im Lockdown dieses schreckliche Thema Homeschooling jeden Tag an der Backe hatten. Das wurde mir gestern, wir hatten das einen einzigen Tag. Es war mir so, ich habe echt gedacht, Wahnsinn, das haben wirklich die Eltern in der Corona-Zeit jeden Tag gehabt. Es war für uns ein Tag, der war jetzt mal spannend, auch für die Kinder. Oh, das erste Mal Videokonferenz und ach, wie läuft das denn? Und super spannend. Aber es funktionierte ja schon mal der Link 1 nicht. Dann mussten wir gucken, wie kommen wir denn an Link 2? Dann war der Link 2 aber bei dem Schüler-Account in der Schul-App und nicht bei den Eltern-Accounts. Dann habe ich die Lehrerin angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, können Sie den Link bitte in den Eltern-Account stellen? Weil wir sind ja diejenigen, die über unseren PC, also 10-jährige, 11-jährige Kinder haben wahrscheinlich noch nicht unbedingt einen eigenen und kennen sich besonders gut aus. Also mussten wir ja irgendwie gucken, dass das Ganze funktioniert. Da habe ich schon gedacht, okay, das sind Herausforderungen.
Ja, absolut, absolut. Ich hatte eine Schauspielerin zu Gast, Anfang 60, letztes Jahr, kinderlos, hat sich nie Kinder gewünscht. Und der habe ich genau diese Frage gestellt, nämlich ob man als kinderlose Schauspielerin denn potenziell deutlich größere Karrieremöglichkeiten hat als eine Schauspielerin oder was auch immer, welchen Beruf du ausübst, die Kinder hat. Und da sagt sie, wenn du mich nach einer ganz ehrlichen Antwort fragst, muss ich dir sagen, ich glaube, es ist eher andersrum. Mhm. Denn Frauen, die Mütter werden, sind so viel besser organisiert und lernen eine Effizienz, wie sie eine Frau, die überspitzt gesagt in den Tag hineinleben kann, die sich nur um sich und ihren Beruf zu kümmern hat und nicht eben um Kinder, wird diesen Zug gar nicht haben, den eine Mutter hat. Jetzt ist es natürlich alles sehr geframed und pauschalisiert. Es gibt Mütter, das sind Haie, die peitschen durch, ja, im Job, bei der Kindererziehung. Da fragst du dich, Mama, wo nehmen die diese Energie her und warum habe ich die nicht? Das sind einfach Menschen, Gott sei Dank, unterschiedlich und nicht alle müssen so sein, im Gegenteil. Andere haben eine unglaubliche soziale Komponente, sind wahnsinnig empathisch, haben eine emotionale Intelligenz. Das fehlt dann anderen, die zu denen man so aufschaut, wenn man denkt, mein Gott, die macht Karriere, die hat 3 Kinder und so. So eine Ursula von der Leyen und so, dann weißt du auch nie, wie viel Hilfe haben die.
Die hat 7, da frage ich.
Die hat 7, ja. Ich habe im Urlaub jemanden kennengelernt, der hat erzählt von seiner Schwägerin, die ist Psychologin und hat 8 Kinder auf die Welt gebracht, ohne Nannys und trotzdem noch nebenher Bücher geschrieben und im Fernsehen Auftritte gehabt und so. Also
an dieser Stelle liebe Grüße an die liebe Kerstin, mit der habe ich ja gesprochen, die ist Hebamme und hat auch selber 7 Kinder auf die Welt, also eigene, ne? Und kümmert sich noch um ganz viele Frauen, die ihre Kinder auf die Welt bringen. Wahnsinn, ich ziehe einen Hut davor, was man da an Orga-Talent mitbringen muss.
Genau, aber das lernst du auch, übrigens auch Väter lernen das, wenn sie denn All-In-Väter sind, also Väter, die wirklich auch wie Mütter agieren, im Alltag oft. Ich habe das auch gelernt. Ich dachte eigentlich immer, ich bin effizient. Aber ich musste feststellen, da war noch echt eine Menge Luft nach oben. Ja, und mit Kindern lernst du das. Mit Kindern lernst du das. Und was du auch lernst ist, ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Ich komme aus einem Elternhaus. Bei uns wurde viel laut diskutiert, auch viel gestritten. Nicht boshaft, aber wir waren sehr engagiert, sage ich jetzt mal, ja, als Familie. Temperamentvoll. Temperament ist das richtige Wort, genau. Und mit Kindern musst du das lernen zu zügeln, dieses Temperament, weil du kannst natürlich eine 2-Jährige nicht anschreien. Ja. Also solltest du im Besten, sehr schlecht. So. Das heißt, du musst eine Engels- und Geduld war noch nie meine Stärke. Geduld.
Nee, ich bin da sehr bei dir.
Ja. Und wenn du dann unter Zeitdruck geduldsam sein musst, dann das musst du lernen. Das musst du lernen. Aber das hilft dir auch woanders im Leben. Und deshalb habe ich diese Schauspielerin, mir ist leider der Name entfallen, habe ich in dem Moment sehr gut verstanden, als sie das gesagt hat, weil ich mir dachte, ja, du hast recht. Eltern lernen sowas. Also Mütter sowieso und Väter auch.
Das ist sehr witzig, dass du genau dieses Beispiel bringst, denn mir geht's wirklich ganz genauso. Ich bin auch sehr impulsiv, auch sehr laut und schnell aufbrausend. Also jetzt nicht im negativen Sinne, würde ich jetzt sagen, aber ich bin halt sehr schnell auf Temperatur und kann mich halt mega freuen für irgendwas. Ich kann aber auch mega sauer sein, wenn mich irgendwas stört. Und wie du schon sagst, man muss sich da wirklich als Elternteil zügeln, weil das versteht ja ein Kind erstmal nicht, genau. Warum du dann plötzlich auf 180 bist, wegen gefühlt nichts.
Ja.
Und das ist ein schönes Beispiel, weil das hilft einem in allen Lebensbereichen, im Job, in der Partnerschaft, im Umgang mit Eltern, mit Familie, mit Kindern, mit Freunden, dass man eben sagt, okay, man hat gelernt, sich mal wieder so ein bisschen runter zu regulieren und eben nicht gleich all in zu gehen. Ne? Also das kommt schon gut an.
Auch sich Zeit zu nehmen, weil es in dem Moment wichtig ist fürs Kind, ist so eine Kunst, die man lernen muss. Auf die harte Tour. Also wenn es unserer Größeren, die liebt Geschichten, die man ihr vorliest, gerade will sie permanent den König der Löwen 2 von mir hören, ihr ist es einfach wichtig. Und ich sehe ihre Augen und ich weiß, eigentlich müsste sie jetzt schon schlafen und ich muss noch Steuerscheiß machen. Aber dann hetze ich da halt nicht durch. Ich könnte das Buch schnell lesen, aber ich zwinge mich dann, die Geschichte so zu lesen, wie sie sie liebt. Und das ist etwas, ja, das lernst du halt auch erst, wenn du Kinder hast, weil durch Kinder wird Zeitmanagement bekommt eine ganz neue Qualität.
Absolut.
Ja. Deshalb bin ich froh, dass ich dieses Abenteuer erlebt habe. Ja, man muss richtig an sich arbeiten. Apropos Zeitqualität.
Ja. Wir sind eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten, Florian.
Super.
Aber ich finde, also wirklich, die Zeit ist gerast. Vielen Dank dafür schon mal, weil das heißt ja, dass das ein schöner Talk war.
Absolut.
Ich möchte aber am Ende nicht unerwähnt lassen, dass wir jetzt viel über dich als Triathlet und Moderator gesprochen haben, aber du hast auch ein neues Projekt. Und zwar trittst du sozusagen in meine Fußstapfen, sage ich jetzt mal.
Yes,
aber
ma'am.
Ein bisschen anders. Erzähl mal.
Genau, wir starten jetzt gerade in diesen Tagen. Geht wahrscheinlich jetzt dann noch im Januar online, also hoffentlich sollte es. Ein Podcast-Projekt, ein befreundeter Demokratieforscher und Politikwissenschaftler, nämlich der Dr. Tobias Endler. Man kennt ihn aus dem Fernsehen, weil er oft zum Thema Trump und USA-Wahlen und Administration im Weißen Haus befragt wird, weil er sein Spezialgebiet ist Amerika. Und mit dem habe ich ein Podcast-Projekt jetzt gestartet, geht jetzt die Tage online, heißt Dickes D, also D für Demokratie, mit dem Untertitel Demokratie ist überall. Und unser Ansatz ist, weil wir auch so ein ziemlich cooles, junges Hip-Hop-Intro haben, unser Ansatz ist, mal nicht den nächsten Politik-Podcast irgendwie in die Welt rauszublasen, sondern Demokratie, was ja für die meisten Menschen so alle 4 Jahre an der Wahlurne passiert, mal in ihr alltägliches Leben zu tragen und klar zu machen, wo wir eigentlich überall Berührungspunkte mit Demokratie haben. Und auch ganz offen die Frage zu stellen, ist sie in der Welt, in der wir leben, noch überhaupt die beste Form gesellschaftlichen Zusammenlebens oder gibt es da nicht inzwischen Modifikationen, die in vielerlei Hinsicht Demokratie voraus sind? Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist, ob das Ding jetzt 12, 24 oder 48 Folgen trägt, das finden wir jetzt raus, weil es ist natürlich, also die Erzählung ist begrenzt zu dem Thema, aber ich finde, es ist die richtige Zeit, um diese Erzählung in die Welt zu tragen. Deshalb freue ich mich, wenn in den nächsten Tagen der ein oder andere bei uns landet. Kann man noch nicht, weil unser Intro noch nicht ganz fertig ist. Da schraube ich gerade noch drum rum. Ich komme ja vom Radio, ich habe einen sehr hohen Anspruch an, wie es geil klingen muss, so ein Intro. Aber die erste Folge ist im Kasten. Die erste Folge ist im Kasten mit dem Titel Demokratie ist überall. Wirklich? Fragezeichen. Und da gehen wir mal so einen kompletten normalen Tag durch. Vom Aufstehen bis in die Arbeit fahren, einkaufen und einen Feierabend-Tee oder Bier auf der Couch. Wo hast du da Berührungspunkte mit Demokratie und was wäre, wenn sie morgen nicht mehr da wäre? Das ist unser Ansatz für Folge 1. Gibt es die Tage jetzt? Guckt einfach mal nach. Und du wirst ja auch sicherlich jetzt nicht sofort morgen veröffentlichen. Deshalb könnte sich das ungefähr...
Ja, ist
Wenn
doch
wir,
super.
Die Leute deinen Podcast hören, sind wir wahrscheinlich auch schon online.
Ja, wir sind ja immer sonntags online.
Siehste.
Und jetzt gucken wir mal, gehen wir mal auf Aktualisieren und schauen mal, wann dein Podcast abrufbar ist.
Könnte gut sein, dass wir am Sonntag schon online sind.
Super, ja, guck mal. Da Dann können wir uns gegenseitig mal so ein bisschen bewerben, würde ich sagen.
Das ist ein guter Plan, liebe Miriam. Florian, ich danke dir sehr.
Vielen Dank für deinen schönen Talk und für die Zeit, die du dir genommen hast. Finde ich wirklich super. War sehr, sehr kurzweilig und nett mit dir.
Ging mir ganz genauso und ich hoffe, wir laufen uns bald wieder über den Weg. Und wir laufen jetzt auch mal zusammen. Das ist ja der Plan. Wir laufen ja zusammen noch einen Marathon.
Wir laufen zusammen Marathon als Staffel. Ich bin sehr froh, dass Florian unser viertes Mitglied geworden ist in unserer Medienstaffel in Düsseldorf beim Marathon. Genau. Und der nächste Lauftreff, den machen wir jetzt mal aus, ne, würde ich sagen.
Absolut. Wir haben eine Gruppe. Ich wünsche dir was, liebe Miriam.
Danke, Florian. Mach's gut.
Tschüss. Ciao, ciao. Grüße daheim.